Mit rotgefrorenen Nasen stehen wir heute hier. Es ist schon ganz schön frisch an diesem Wochenende, aber so ist es eben im Winter. Bischof Christian Stäblein ist bei mir. Guten Morgen.
Und Sie haben trotzdem ja nur Ihr Glas dazu stehen. Ich genehmige mir lieber erstmal einen heißen Tee.
Ja, bei mir ist es Wasser, immerhin Zimmertemperatur. So ganz kaltes Wasser ist nicht gut für die Stimme.
Okay, also guten Morgen, lieber Herr Wittke.
Guten Morgen. Und,
guten Morgen auch Ihnen mit Ihrer Tasse Kaffee oder Tee. Und einen Moment Luft holen. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Noch eine Woche, Herr Bischof, Countdown, Ziel gerade in Richtung Bundestagswahl. Sie, also die evangelische Kirche in Deutschland, aber darin auch nochmal ganz explizit, Sie als Flüchtlingsbischof haben sich auch dem Bündnis Zusammen für Demokratie angeschlossen. Ein ziemlich großes Bündnis aus fast 70 Einrichtungen und Initiativen, die sich, wie der Name schon sagt, für die Demokratie hier in Deutschland einsetzen. Also zum Beispiel Amnesty International ist dabei, Brot für die Welt, die Diakonie Deutschland, Greenpeace, der Zentralrat der Juden. Was erhoffen Sie sich von diesem Bündnis?
Also erstmal ganz nüchtern, Demokratie geht nicht ohne Demokratinnen und Demokraten. Ist eben nicht ein, sollen die da oben doch mal machen. Demokratie braucht immer Beteiligung und dabei gute Bündnisse in der Zivilgesellschaft. Das spüren wir gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen besonders. Demokratie heißt zusammen etwas machen und auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen. Deshalb ist dieses Bündnis aus meiner Sicht gut. Und gerade jetzt erhoffe ich mir davon, wie auch von den Demonstrationen, dass doch klar bleibt, wo die Mehrheit in diesem Land steht und wo die Grenzen verlaufen, damit nicht alles sich in eine Art autoritäre Haltung verschiebt, wie wir das ja überall in der Welt und auch an vielen Stellen in Europa im Moment beobachten können. Und schließlich, es ist gerade jetzt auch ein Bündnis für die Achtung der Menschenwürde, die jeder und jede hat, die es zu achten gilt und von der unser Grundgesetz sagt, dass sie unantastbar ist und das bitte immer auch bleibt, und zwar für jeden und jede.
Wenn auf die Menschenwürde, auch ja, gerne und immer wieder, und ich finde auch zu Recht, auf die Menschenwürde von geflüchteten Menschen hingewiesen wird, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass überhört oder missverstanden wird oder sich gewünscht wird, dass auch die Menschenwürde von den Menschen nochmal betont wird, die Opfer von Gewalt geworden sind und dass auch deren Menschenwürde berücksichtigt und geschützt werden soll. Ich halte das zwar für selbstverständlich und halte sowieso nichts von einem gegeneinander Aufrechnen der Menschenwürde, aber das ist mein Eindruck.
Das ist richtig, das ist auch meiner und ich teile das vollständig und es ist ja auch richtig. Das eine darf nie auf Kosten des anderen geschehen. Sicher sein, sich sicher fühlen, dafür eintreten und auch dafür kämpfen, dass wir uns sicher fühlen können, das ist ein Grundbedürfnis. Und wo diese Sicherheit verletzt wird, und wir erleben das ja nun in diesen Tagen, in ganz besonderer und auch wirklich in furchtbarer, in schrecklicher Weise, wo Menschen angegriffen werden, Entschuldigung, wo Menschen angegriffen werden, da sind wir die Ersten, die dagegen aufstehen. Völlig klar. Und vermutlich ist das nicht oft genug gesagt worden und auch nicht oft genug danach gehandelt worden, sonst würden nicht so viele so laut danach rufen. Es ist ganz elementar ein Bedürfnis, dass wir sicher sind und uns sicher fühlen und dass das nicht auf Kosten des einen der anderen geht, sondern alle Menschen in gleicher Weise geachtet werden.
Heute in einer Woche, da wird dann nun endlich gewählt und der Winterwahlkampf ist dann vorbei und dann werden wir sehen, wie es in unserem Land weitergehen wird. Wir sind zwar weder heute noch nächste Woche schon in der Passionszeit, aber für die Vorbereitung darauf mag ich jetzt schon mal darüber mit Ihnen sprechen, denn es gibt wieder eine tolle Aktion von 7 Wochen ohne, also der Fastenaktion in der Passionszeit. Die Überschrift finde ich sehr passend, eigentlich egal, wie das Wahlergebnis ausgehen wird. Das Motto heißt nämlich Luft holen. 7 Wochen ohne Panik, finde ich klasse, weil die Gesamtsituation durchaus dazu anregt, hier und da mal ein bisschen Panik zu schieben oder auch ein bisschen mehr.
Luft holen, inhalten, einatmen, ausatmen. Man kann es nur empfehlen. In diesen Zeiten mit den Eskalationen, die uns täglich begleiten und dabei oft ja auch, was die Diskussionen jedenfalls angeht, wenig nachhaltig sind. Ich will nur einmal auch daran erinnern, wir hatten Freitag wieder auch große Klimademonstrationen. Das Thema Klimakatastrophe ist in den anderen Dingen im Moment völlig aus dem Blick geraten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch nachhaltiger denken. Aber jetzt fange ich auch schon an zu ermahnen und ganz viel Luft einzuatmen, um sie dann an anderen Stellen durch Ansagen wieder auszuatmen. Nein, lasst uns Luft holen, bei uns hören, einen Moment nach innen spüren, die Dinge vor Gott bringen. Das ist dran und ich finde, es ist dieses Jahr wirklich ein gutes Motto für diese 7 Wochen ohne oder eben 7 Wochen mit, 7 Wochen mit Luft holen.
Das stimmt doch, oder? Das habe ich mir doch richtig gemerkt, dass wir jetzt bei den Sonntagen, vor der Passionszeit sind. Ich finde es ja eigentlich ein bisschen einfallslos, weil entweder könnte man doch sagen, die Passionszeit ist einfach mal länger oder man lässt sich für diesen Sonntag nochmal was ganz Neues einfallen. Der Sonntag der Liebe zum Beispiel oder weil Freitag Valentinstag war eben. Oder der Sonntag der Brüderlichkeit oder der Schwesterlichkeit. Ja. Aber nur so Sonntag vor der Passionszeit klingt irgendwie nicht so spannend.
Immerhin heißt der heute Septuagesime.
Na das, dann.
Ja, das ist ganz anders. Dann pass auf. Das heißt nämlich 70 und meint hier 70 Tage vor Ostern. Ich meine, Sie zählen doch so gerne. Ja. Das haben die Menschen doch immer gerne getan, nicht nur Sie. 70 Tage bis zur österlichen Freudenzeit. Das ist doch mal ein Ziel. Und was, denke ich, soll man mehr zählen als die Tage bis Ostern, dem Fest der Feste, dem Fest der Auferstehung. Septuagesime, ein Sonntag mit ganz spannenden Texten. Für die Predigt ist heute ein Wort aus dem Buch Kohelet im Ersten Testament vorgeschlagen. Da geht es um Weisheit und Torheit. Es ist ganz spannend, aber ganz spannend sind auch die anderen biblischen Stücke heute. Zwei sind dabei, da würde ich sagen, die gehören so zum Grundbestand christlicher Erzählung. Und einer davon, denke ich, den sollte man doch jedes Jahr einmal hören. Und deshalb lese ich den gleich. Das ist wieder so ein Urtext, in dem auch das ganze Ärgerpotenzial und die unglaubliche Seligkeit des Evangeliums zum Tragen kommen. Ich liebe dieses Stück. Ach, das ist so schön.
Also die Richtung, in die die Bibelstelle heute gehen wird, den inhaltlichen Richtungspfeil sozusagen, den kennen wir jetzt schon. Jetzt ist nur die Frage, wie scharf wird dieser Pfeil abgeschossen und wo trifft er mich? Trifft er mich überhaupt? Ich bin gespannt. Bringen Sie uns rein, bitte, Herr Bischof.
Okay. Matthäus Evangelium. Jesus redet zu seinen Jüngern. Er tut das ja gerne in Gleichnissen, also in Geschichten, die auf das Reich Gottes hinweisen oder besser, in denen das, wie Gottes Reich ist, zum Ausdruck kommt. Es gibt einige dieser Erzählungen Jesu, die sehr bekannt sind. Verlorener Sohn, barmherziger Samariter. Und nun, ich lese Matthäus Evangelium, 20. Kapitel. Jesus spricht, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde und tat dasselbe. Um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten bis zu den Ersten an. Da kamen, die um die 11. Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.
Das ist ja tatsächlich ein Klassiker, diese Bibelgeschichte mit dem Weinberg. Ja, und
Weinberg, die Ersten, die Letzten.
Aber dann, ja, toller Spruch. Also ich wusste gar nicht, dass er, also er stammt aus der Bibel. Ne? Also das ist das zum ersten Mal vorgekommen.
Das habe ich jetzt nicht hinzugefügt.
Die Letzten, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.
Und er ärgert einen auch sofort, wenn es dann mal wirklich so ist im Leben. Ne?
Ja, naja, es ist so, also mich erinnert das so ein bisschen an, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil ich so viele Bundestagsdebatten jetzt gesehen habe, die letzten wirklich auch die Originaldebatten mir angeguckt habe, kann man sich ja auf bundestag.de anschauen, wirklich die Originalreden, also nicht nur Zusammenfassungen und so weiter. Und was mir da aufgefallen ist, ist, ich habe denen aufmerksam zugehört und irgendwie habe ich mich dabei ertappt, der eine hat gesprochen oder die eine hat gesprochen und so, und dann merkte ich, irgendwie hat er recht. So, und dann habe ich den nächsten, andere Partei, irgendwie kann ich das auch nachvollziehen, irgendwie auch recht. Und dann nächste und dann wieder so. Und am Ende dachte ich so, wieso, ich kann doch nicht zu allen sagen, irgendwie kann ich nachvollziehen, dass sie recht haben. Und so geht es mir jetzt bei dieser Geschichte. Ja. Ich kann den Weinbergbesitzer irgendwie verstehen, so wie er spricht. Ich kann aber auch die Arbeiter, die Ersten und die Letzten, ich kann die alle irgendwie aus ihrer Position heraus verstehen.
Absolut.
Wer hat denn jetzt recht?
Ja, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Oder ich würde es genauso sagen wie Sie, in gewisser Weise alle. Das ist das Faszinierende an der Geschichte. Und das ist natürlich dann auch das Ärgerliche an der Geschichte. Gar keine Frage. Ich glaube, wir können uns alle in den Ärger der Leute hineinversetzen, die da den ganzen Tag über geschuftet haben und dann irgendwie nicht leistungsgerecht entlohnt werden am Ende. Wir können uns aber auch sozial in die Perspektive derer hineinversetzen, die ja den ganzen Tag über schon nichts hatten an Arbeit und die am Ende eine Stunde
haben ja auch nicht gewusst, dass die anderen das Gleiche bekommen wie sie. Und der Weinbergbesitzer, der argumentiert ja auch mit seiner Güte.
So ist es. Er argumentiert mit seiner Güte und ich meine, er kann auch damit argumentieren, dass er sagt, es bekommen alle das, was sie zum Leben brauchen. Es ist darauf geachtet, dass niemand unter dem lebt, was er zum Leben brauchen müsste und könnte. Ich habe so ein bisschen daran gedacht, ich habe neulich ein längeres Gespräch gehabt mit einem Künstler, Van Bole-Menzel, der sogenannte Tiny-Häuser baut. Also der dafür sorgt, dass jeder in dieser Gesellschaft, auch eben die Menschen, die ohne Obdach sind, doch ein Dach und ein regelrechtes Haus für sich haben können. Nämlich so ein ganz kleines Tiny-Haus. Das sind dann welche mit ganz wenigen Quadratmetern, im Grunde auch mobil, aber doch so, dass etwas da ist, wo ich in der Nacht liegen und schlafen kann. Und diese, jetzt mal unmittelbar soziale Komponente, dass für jeden Menschen das da ist, was er für sein Grundbedürfnis braucht, auch das steckt irgendwie in dieser Geschichte drin. Aber die ist natürlich ein gutes Stück noch mehr, denn jetzt habe ich ein paar Sachen da hineingesteckt, die stehen da eigentlich auch nicht ausdrücklich, sondern es geht tatsächlich um diese Frage, wieso kriegen die früher kommen und länger arbeiten und länger verdienen im Grunde genauso viel wie die später. Und da ist es eine ganz klassische Variante, die Geschichte auszulegen, indem ich sie aus der sozialen Wirklichkeit ein Stück herauslöse und sage, es geht darum, wie Gott mit uns im Blick auf unser zu Gott kommen oder zum Glauben kommen umgeht. Also da lässt sich eben vor Gott nichts verdienen. Das ist im Übrigen dann auch für Menschen manchmal ganz ärgerlich. Die sagen, ich habe mein ganzes Leben, ich habe den ganzen Tag gute Werke gemacht. Und dann kommen andere, die sagen vielleicht auf dem Sterbebett, ne, ich will mich jetzt zu diesem Gott bekennen. Und über alle und in gleicher Weise nimmt er sie zu sich. Ja, weil was soll auch dann der Unterschied sein an der Stelle? Ja, ja. Also da sind wir ja vielleicht doch von weg, dass man sich vorstellt, die einen haben dann irgendwie goldene Wasserhähne im Himmel und die anderen irgendwie doch nicht oder so. Also dass das zu Gott kommen, zu Gott finden, Gott einen findet in diesem Leben, zu welchem Zeitpunkt auch immer, die gleiche ganze Fülle des Himmelreiches mit sich bringt, den gleichen Silbergroschen, das ist eine der ganz klassischen Formen, diese Geschichte auszulegen. Schwierigkeit dann dabei ist, dass man doch so ein bisschen das Gefühl hat, ja okay, sozusagen auf die Glaubensgeschichte könnte das auslegen, dann ist sie aber auch irgendwie sozial entkleidet. Die Story, die wir da hören. Ja,
also sozial dann, entkleidet?
Also die Bedingungen, die dann so ausführlich geschildert werden, Menschen auf dem Markt, die darauf warten, dass sie Arbeit haben, Leute, die eben ohne Arbeit sind, Menschen, die das für ihr Leben Wichtige brauchen, die diesen Silbergroschen am Ende kriegen. Das fällt dann alles weg, weil es ist jetzt dann alles in dieser Auslegung
spirituell. Es hat also nichts mit politischer Haushaltsplanung zu tun.
Nein. Aber ich will mal sagen, auch die geistliche Deutung darüber, dass ich sage, also Gott nimmt alle in gleicher Weise an, wann immer sie zu ihm kommen, da kannst du dir nichts verdienen. Auch das ist für Menschen im Glauben eine Geschichte, ich habe es ja am Anfang gesagt, voller Glückseligkeit, aber auch voller Ärgerpotenzial. Weil auch da die Frage bleibt, gibt es nicht eine nähere Beziehung, wenn ich mehr bete, wenn ich mehr tue?
Einen spirituellen Mindestlohn?
Das ist eine super Frage. Genau. Und die Geschichte erzählt auf ihre Weise, es gibt jedenfalls etwas, was Gott allen Menschen zuteil werden lassen möchte. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir hier auch an anderen Stellen manchmal sagen. Also, dass alle Menschen am Ende in dieser Geschichte den gleichen Wert vor Gott haben und das Gleiche von ihm ausbezahlt bekommen und die gleiche Würde wieder verdient haben, indem sie sich nicht verdienen mussten, sondern mitgekommen sind und sozusagen bei Gott wohnen. Das allerdings steckt sehr tief in der Geschichte. Und deswegen ist sie einerseits großartig, weil sie immer ein Zuspruch für alle die ist, die sich manchmal ja auch in allen Leistungsprinzipien kaputt machen und denen wir dann sagen können, vor Gott gilt das so nicht. Du kannst und du musst dir dein Leben und alles, was dazu gehört, vor Gott nicht verdienen. Also das ist ein großartiger Zuspruch. Aber es ist dann auch wieder eine Herausforderung für uns, wie wir dabei mit den anderen Menschen umgehen. Und deswegen ist für mich der Schlüsselsatz da drin, siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? Also wie gehen wir im Blick auf Gott mit den anderen Menschen um? Gönnen wir anderen Menschen, dass sie das von Gott bekommen haben, was sie für ihr Leben brauchen? Oder zerfressen wir uns nach innen so sehr, dass wir das haben wollen, was wir brauchen? Und wenn nicht, dann jedenfalls auf Kosten des anderen. Das nennt die Bibel dann immer wieder Sünde, nämlich das Getrenntsein von Gott an der Stelle. Siehst du scheel auf den anderen, weil ich, Gott, heißt die Geschichte, so gütig bin. Und das ist die Befreiung. Das müssen wir nicht. Wir können bei Gott sein und müssen uns nicht in unserem Blick auf uns selbst zerfressen.
Ja, heute bei dieser Eiseskälte sind nochmal die besonders tapferen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer gefragt, die heute und in den nächsten Tagen Straßenwahlkampf machen. Das ist ja wohl klar und leider eben nicht so klar, dass dabei alles friedlich und gesittet abläuft. Deshalb zum einen großen Respekt für die engagierte Arbeit und den Einsatz für die Demokratie und für unser Miteinander. Und neben dem Respekt jetzt auch ein Extrapart in unserem Fürbittengebet am heutigen Sonntag, eine Woche vor der Bundestagswahl.
Gott, wir danken dir für unser Leben, für das Miteinander in diesem Land. Wir bitten dich für alle die, die sich einsetzen für Demokratie, die engagiert bis an die Grenzen ihrer Kraft darum ringen und dafür werben, dass wir uns alle an dieser Demokratie beteiligen. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die Opfer von Gewalt sind. Wir bitten dich für die Menschen in München, die in Angst und betroffen von Gewalt jetzt nach einem Weg in diesen Tagen suchen. Wir bitten dich, sei bei allen Angehörigen, sei bei allen, die direkt betroffen sind. Und wir bitten dich, sei mit deinem Geist in unserer Gesellschaft, dass wir in diesen Tagen zusammenhalten, dass wir aufeinander achten, dass wir füreinander da sind und dass wir die Menschen sehen, jeden und jede, dass wir die Menschen achten in ihrer Würde. Gott, wir bitten dich um deinen Segen und um deinen Geist für die Woche, die jetzt kommt, für alles Miteinander, für alles Auseinandersetzen. Lass es in deinem Geist und in der Vernunft, die du uns geschenkt hast, geschehen. Und schenk uns deinen Segen.
Amen. Es ist schon ein bisschen so ein Gefühl von, diese Woche ist nochmal so und die Woche drauf die danach, nach dem nächsten Wochenende, nach der Bundestagswahl, die ist irgendwie anders. Wobei sich natürlich so schnell gar nichts ändern wird, außer vielleicht die Stimmung, aber eben in welche Richtung. Nun ja, durchatmen oder wie wir vorhin schon mal hatten, Luft holen. Ein anderes Wort für Luft holen, finde ich, könnte auch tatsächlich Segen sein.
Ja, sich von Gottes Odem das Leben geben lassen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Reflexion und Heilung finde ich wirklich eine klasse Überschrift für das, was Sie sich, Herr Bischof, für die kommende Woche vorgenommen haben. Einen Gesprächsabend, nämlich ein Gesprächsabend zur Rolle der Kirche in der Zeit von Corona. Wow, also ich finde die Überschrift auch deswegen so gut, weil es mal nicht heißt Aufarbeitung, weil das hat immer irgendwie für mich immer sowas, da schwingt irgendwie immer so Abrechnung und Schuldzuweisung mit, aber Reflexion und Heilung, das finde ich wirklich einen sehr guten Ansatz. Und ich vermute mal, da ist auch jeder und jede eingeladen, hinzukommen und dabei zu sein, oder?
So ist es. Lasst uns reden. Die Evangelische Kirche und Corona, am Donnerstag wird das sein, um 19 Uhr in der Gethsemane-Kirche im Prenzlauer Berg. Und ich sehe es ganz genauso, wie Sie es jetzt gesagt haben. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir an dieser Stelle miteinander zurückgucken. Natürlich war nicht alles richtig und gut, was wir getan haben. Vieles war aber, glaube ich, unter den Umständen damals dann auch ein Weg, der unbedingt gegangen werden musste. Aber sich darüber auszutauschen, ist ganz wichtig. Wir dürfen das, was da alles so jetzt geschehen ist, nicht irgendwie unter den Teppich kehren oder verdrängen und dann kommt es an anderen Stellen wieder hoch, sondern wir müssen miteinander darüber reden. Wir sind ja auch als Kirche an dieser Stelle viel kritisiert worden, immer wieder. Und gerade dem möchte ich mich auch stellen und miteinander gucken, was sollen wir denn nächstes Mal anders machen.
Na, Reflexion, Austausch und dadurch dann hoffentlich auch Heilung in alle Richtungen. Klasse. Das in der kommenden Woche, Donnerstag nochmal, Sie sagten es schon, 20. Dezember, Donnerstag, 19 Uhr in der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg. Wenn Sie da mehr Infos haben möchten, klicken Sie auch gerne mal rauf auf www.ekbo.de. Und damit geht es hinein in die nächste neue Woche.
Eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen.